Ja, guten Morgen. Ist euch aufgefallen, dass der Heilige Geist, also nicht der Heilige Geist, sondern eine Taube schon in den Präsentationen versteckt war? Tobias, mach nochmal die Folie an von dem vorletzten Lied, wo es O-O heißt. Da, seht ihr die Taube? Da, guckt mal. Die O's sind ihre Augen und dieses Komma ist der Schnabel. Seht ihr es? Die guckt so zur Seite. So eine ganz niedliche Taube. Das ist doch, man macht ja oft so Smileys mit so Punkten und daran hat mich das erinnert. An eine Taube. Aber hat natürlich jetzt nicht direkt was mit Pfingsten zu tun. Vielleicht hat sich der Heilige Geist heimlich da reingeschlichen, aber das wäre jetzt Mutmaßung. Ich wollte eigentlich einsteigen. Ich habe gedacht mit einem Gedicht. Und zwar mal so ein bisschen was Kulturelles, sonst kommt ja von mir eher wenig kulturell Anspruchsvolles. Und hier habe ich gedacht, ich bringe euch mal ein Gedicht von Goethe mit. Das ist nämlich immer das Erste, was ich so mit Pfingsten verbinde. Ein Gedicht, das wir mal im Deutschunterricht gelesen haben. Und zwar, ich brauche eure Hilfe, mir ist nicht mehr eingefallen, für welchen Rhythmus das Beispiel war. Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen. Es grünten und blühten Feld und Wald. Auf Hügeln und Höhen, in Büschen und Hecken übten ein fröhliches Lied die neu ermunterten Vögel. Jede Wiese sproste von Blumen in duftenden Gründen. Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde. Hat mich irgendwie damals auch nicht so umgehauen, dieses Gedicht. Aber es ist lustigerweise, ja gut, Goethe, da kann man natürlich nichts sagen. Der wusste, was er tat. Vielleicht habe ich es auch falsch vorgelesen. Gut, vielleicht kann es ja Astrid nachher nochmal besser probieren. Wisst ihr, was das für ein Rhythmus ist? Ich glaube, ein Daktylus. Also es ist auf jeden Fall Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen. Keine Ahnung. Ja, aber ist doch ein Daktylus, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ist auch egal, falls mir irgendeiner die Antwort geben kann. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Sandra heute da ist, aber vielleicht kann mir jemand die Antwort irgendwann nachträglich geben. Das würde mir nämlich viel Kopfschmerzen erleichtern. Aber mir ist aufgefallen, dass das komisch, dass das das Erste ist, was mir einfällt bei Pfingsten. Ich weiß nicht, an was ihr so denkt, wenn ihr über Pfingsten nachdenkt, was ihr heute Morgen schon so gedacht habt. Aber ich behaupte, Pfingsten ist für uns vielleicht so von den großen christlichen Festen das Schwierigste zu verstehen. Also ich glaube auch in der Kirchengeschichte, wenn ich das so richtig überblickt habe, war Pfingsten immer eines der Feste, die am kleinsten gefeiert wurden im Vergleich zu den anderen großen christlichen Festen im Jahr, im Kirchenjahr. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das eigentlich? Also warum ist Pfingsten für uns so schwierig? Warum sind die anderen Feste so, bei Ostern, da denkt man irgendwie gleich an Auferstehung, vielleicht auch manche so an Osterhasen oder Ostereier. Bei Weihnachten, da denkt man gleich irgendwie an Geburt Jesu, an Weihnachtsbaum. Irgendwie hat man da immer gleich auch so Symbole und irgendwie Traditionen im Kopf. Aber Pfingsten, hat irgendeiner von euch eine Pfingsttradition? Gut, es gibt so Pfingstrosen, aber das ist halt auch nur Zufall, dass die blühen zu Pfingsten. Eine Radtour mit Birkenzweigen am Fahrrad? Das habe ich noch nie gehört. Aber stimmt, irgendwie Birkenzweige sind so eine Tradition, ne? Weiß ich jetzt nicht warum. Naja, jedenfalls ist Pfingsten also für uns, behaupte ich, ein bisschen schwierig. Und ich frage mich, warum? Es ist ja jedes der großen Feste, wenn wir jetzt sagen Weihnachten, Ostern und Pfingsten, hat ja jedes dieser Feste etwas mit einer der Personen der Dreieinigkeit zu tun. Also Weihnachten, also gut, behaupte ich jetzt mal, Weihnachten ist, Gott sendet Jesus, also hat auch was mit Jesus zu tun, aber Gott ist der sendet, Gott wird Mensch, also Gott der Vater. An Ostern ist die Auferstehung Jesu und neues Leben, aber auch natürlich der Vater, der Jesus auferweckt. Aber ich würde behaupten, da steht Jesus im Mittelpunkt, also Jesus Christus, seine Heilstat für uns. Und an Pfingsten steht der Heilige Geist im Mittelpunkt. Auch natürlich Gott der Vater und auch Jesus, der den Heiligen Geist sendet. Aber der Heilige Geist steht im Mittelpunkt. Und jetzt ist doch die Frage, warum fällt uns der Heilige Geist am schwersten von diesen dreien? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mir, wenn ich an diese drei Personen der Trinität denke, fällt zum Heiligen Geist am wenigsten ein. Also Gott, der Vater, da hat man gleich so im Kopf, der hat die Welt erschaffen, der hält die ganze Welt in seiner Hand, der hat die Macht, der regiert, der wird richten. Und bei Jesus hat man gleich im Kopf, ja, er war irgendwie diese ganzen Geschichten aus dem Neuen Testament, wie er hier gelebt hat, wie er hier gewirkt hat, aber auch seine Heilstat, die für uns bedeutend ist. Viele haben auch zu Jesus einen sehr engen Zugang, so im Gebet, am ehesten von diesen drei Personen der Trinität. Aber Heiliger Geist ist doch ein bisschen schwierig so, bleibt oft so ein bisschen ja, unkonkret, irgendwie schwammig. Vielleicht auch gerade für uns Baptisten, weil wir ja auch mal so, immer so ein bisschen Schwierigkeiten haben, zu den Pfingstlern einen Bezug zu bekommen. Und deshalb glaube ich, dass der Heilige Geist für uns so ein bisschen schwierig ist. Und heute möchte ich diese Predigt mal so ein bisschen nutzen, um einen Überblick zu geben, was genau tut eigentlich der Heilige Geist und wer ist eigentlich der Heilige Geist in unserem Leben und wie kann es vielleicht für uns konkreter greifbar werden, was der Heilige Geist für uns bedeutet. Der Heilige Geist hat in der traditionellen, also in der traditionellen kirchengeschichtlichen Auslegung so eine Funktion, und zwar er ist die Wirkung Gottes in dieser Welt. Also der Heilige Geist ist Gott, der hier in dieser Welt jetzt gerade jeden Tag wirkt. Und ich finde es spannend, wenn ihr mal darüber nachdenkt, dass der Heilige Geist für uns am schwersten greifbar ist, dass wir uns mit dem Heiligen Geist am schwersten tun und auch in allen großen systematisch-theologischen Abhandlungen ist der Heilige Geist immer so ein bisschen so, würde ich sagen, wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ist es doch spannend, dass ausgerechnet die Person der Trinität, die jetzt gerade in dieser Welt wirkt, von der wir glauben, dass sie jetzt gerade hier am präsentesten ist, dass ausgerechnet die für uns am schwersten zu greifen ist. Dass wir ausgerechnet mit dem Teil von Gott uns am schwersten tun, der uns eigentlich am nächsten ist. Und diese Beobachtung will ich ganz an den Anfang stellen. Ich habe einen Text mitgebracht zum Thema Heiliger Geist, der vielleicht euch gar nicht so als erstes eingefallen wäre. Weil beim Thema Heiliger Geist denkt man oft so an die Ausgießung des Heiligen Geistes, oft an die Jünger in Jerusalem. Aber heute habe ich einen Text mitgebracht aus Johannes, Kapitel 20, die Verse 21 bis 23. Da ist Jesus bei seinen Jüngern, also nachdem er auferstanden ist. Und Jesus begegnet seinen Jüngern. Vers 19. Als er nun an jenem Tage, dem ersten der Woche, Abend, als es nun Abend war und dort, wo die Jünger sich aufhielten, die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Vers 20. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände wie auch die Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Und nachdem er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünde vergebt, ist sie ihm vergeben. Und wenn ihr sie jemandem nicht vergebt, ist sie ihm nicht vergeben. Soweit diese Perikope. Hättet ihr daran gedacht, an diese Verse? Beim Thema Pfingsten? Ist aber auch Ausgießung des Heiligen Geistes, ganz direkt von Jesus zu seinen Jüngern. Aber ein Text, den wir eben nicht so oft vor Augen haben, und ich glaube auch, weil er relativ schwierig zu verstehen ist. Aber er sagt uns viel aus über das, was der Heilige Geist tut in unserem Leben. Und zwar zeigt er uns drei Aspekte, drei Bereiche, in denen der Heilige Geist wirkt. Der erste Bereich ist, der Heilige Geist ist die Zusage des Friedens Gottes. Die Jünger haben sich an dieser Stelle, in diesem Text, zurückgezogen. In einen kleinen Raum. Da steht, in einem kleinen Raum, und sie haben die Türen verriegelt. Es war dunkel, man stellt es sich so vor, so ein enger Raum. Sie haben sich verschanzt vor der Welt. Sie hatten Angst, Jesus war gestorben, sie waren sich unsicher, werden sie jetzt verfolgt. Aber eigentlich war die Botschaft, die sie von Jesus bekommen haben, ja eine kraftvolle. Und sie hatten ja auch vorher schon mit Unterdrückung und Verfolgung Erfahrungen gemacht. Warum ziehen sie sich jetzt, wo eigentlich der Auftrag Jesu ganz klar ist, warum ziehen sie sich jetzt zurück in diesen kleinen Raum der Angst? Jemand hat geschrieben, Angstraum. Sie ziehen sich zurück in einen Angstraum, finde ich gut, so einen Panic Room. Ich finde das Bild sehr schön von einem kleinen Raum. In den Psalmen heißt es, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Und wir erleben es ja auch so, dass wir, wenn wir größer werden, feststellen, also als Kinder, wenn wir größer werden, feststellen, die ganze Welt steht uns eigentlich offen. Natürlich dürfen wir nicht über jede Grenze, in jedes Land, zu jeder Zeit, aber theoretisch sind wir frei, die ganze Welt zu entdecken. Adam und Eva werden geschaffen mit dem Auftrag, die Welt in Besitz zu nehmen, also die Welt zu entdecken. Nee, nicht Adam und Eva, sondern die ersten Menschen in Genesis 1 werden geschaffen, mit diesem Auftrag, die Welt in ihren Besitz zu nehmen. Und jetzt ziehen sich diese Jünger, nachdem Jesus gestorben ist, zurück in einen kleinen Raum. Sie grenzen sich selber ab von dieser großen Welt, von dieser Freiheit, von diesem weiten Raum, in den sie gestellt sind, und beschränken sich auf einen kleinen Raum. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, die haben sich halt da versteckt, die haben sich selber eingesperrt, aber die Frage ist doch, wann und wie oft sperren wir uns selber in so einen Raum? Wie oft kosten wir nicht die ganze Möglichkeit, diese ganze Freiheit, diesen ganzen Raum aus, den Gott uns zur Verfügung stellt? Wie oft trauen wir uns nicht, über unseren eigenen Tellerrand hinauszuschauen, trauen wir uns nicht, mit Menschen zu sprechen, trauen wir uns nicht, Menschen anzusprechen, aus Angst? Wie oft schließen wir die Türen dieses kleinen Angstraums selber von innen zu und lassen uns nicht in die Freiheit? Und wie viele Menschen werden alt und sterben in einer Beschränktheit, die sie eigentlich vielleicht immer überwinden wollten in ihrem Leben? Wir haben gerade jetzt am Freitag so ein Erlebnis gehabt, da waren wir in der Jugend, saßen hier draußen im Foyer und haben so Menschen beobachtet. Und haben dann, also es kam so eine Frage auf, wir wollten also einen Menschen ansprechen, der da draußen auf der Straße war. Und der stand da ganz lang, hat nach so einem Geocache gesucht. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Geocache schon mal gesehen hat. Der lockt hier sehr viele Menschen an, das war eine sehr kluge Idee. Ich glaube, Matthias hat den versteckt, ne? Ja, sehr kluge Idee. Und der stand da und hat also diesen Geocache gesucht. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, sprechen wir ihn an, oder es waren zwei, also sprechen wir sie an oder nicht und so. Und haben uns dann aber letztendlich nur getraut zu fragen, ob wir denen helfen können, den Geocache zu finden. Und dann kamen von Friday Outreach diese Leute, die hier immer evangelisieren freitags, die hier sich treffen, die aber ja nicht jetzt explizit von unserer Gemeinde sind. Die kamen dann und wir haben noch kurz mit denen geredet und die sind dann rausgegangen, um zu evangelisieren. Und dann nach einer Weile haben wir festgestellt, diese zwei, die stehen ja immer noch da, und haben dann festgestellt, ach, diese Friday Outreach-Leute, die haben die angesprochen und erzählen denen von Jesus. Und irgendwie war das dann fast schon ein bisschen peinlich für mich, weil ich gedacht habe, warum haben wir die nicht angesprochen? Also natürlich hat Gott es dann gut geführt und sie haben ja auch dann vom Evangelium gehört, aber da ist mir klar geworden wieder mal, wie oft wir uns selber einschränken, wie oft wir uns selber einsperren in so einen kleinen Raum der Angst. Und ich will euch heute Morgen herausfordern, euch selber zu fragen, wo habt ihr euch in eurem Leben eingesperrt in solche Angsträume? Wo habt ihr eure selber Mauern hochgezogen, die euch jetzt einengen und die euch ja davon abhalten, das Land in Besitz zu nehmen, was Gott euch zur Verfügung stellt? Jesus sagt in diesem Text, er kommt in diesen Raum hinein. Er kommt in diesen Raum hinein, obwohl die Türen abgeschlossen sind. Und das ist, was Jesus kann. Er kann die Mauern in unseren Herzen überwinden. Er kann durch sie hindurchgehen. Und er sagt zu den Jüngern zweimal, fürchtet euch nicht. Und er fordert sie heraus, aus diesem Raum hinauszutreten, in die Welt, sich mit der Angst zu konfrontieren, die sie da hineingebracht hat, sich mit den Menschen zu konfrontieren, vor denen sie Angst haben. Und er befähigt sie dadurch durch den Heiligen Geist. Das ist, was der Heilige Geist tut, Nummer eins. Der Heilige Geist sagt uns den Frieden Gottes zu. Friede sei mit euch. Das zweite ist, er sendet die Jünger in die Welt hinaus. Er konfrontiert sie. Er sagt zu ihnen, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er sendet sie hinaus zu den Menschen, um ihnen das Evangelium zu bringen, um ihnen die Liebe Gottes zu bringen. Und die Frage ist doch, wie können wir diese Sendung in dieser Welt leben? Also wir bekommen den Heiligen Geist, diesen Geist des Friedens, den Geist Gottes, nicht nur, um Gottes Nähe zu spüren, um uns selber gut zu fühlen. Wir bekommen ihn nicht so als Wellness-Instrument. Gott schenkt uns den Heiligen Geist nicht nur, damit wir uns irgendwie bestärkt fühlen von ihm, sondern er schenkt ihn uns auch als Werkzeug, das uns beauftragt zu etwas. Es ist also auch eine Aufgabe damit verbunden, nämlich die Aufgabe, diesen Heiligen Geist, Gott in uns einzusetzen, um ihn weiterzugeben, um die Liebe Gottes weiterzugeben an die Menschen um uns herum. Und ich glaube, dieser Auftrag, darüber habe ich ja schon öfter gepredigt, ist aber einer derjenigen, die uns am meisten herausfordern. Denn unser erster Impuls, und darüber habe ich ja auch gerade in diesem Beispiel so ein bisschen geredet, ist ja immer, uns zurückzuziehen von dem Fremden, von dem, was uns Angst macht. Uns nicht mit dem zu konfrontieren, was uns vielleicht in Frage stellt, was vielleicht sogar unseren Glauben in Frage stellt. Und unsere baptistische Tradition hat uns ja auch da so ein bisschen hingeführt. Viele von euch älteren Geschwistern haben es ja so erlebt, früher, dass die Eltern vielleicht noch gesagt haben, such dir bloß keine nichtchristlichen Freunde, gib dich bloß nicht mit Leuten aus dieser Welt ab, möglichst auch in der Arbeit, grenz dich so ein bisschen ab von den heidnischen Arbeitskollegen, halt dich zu denen, gründe vielleicht so einen Bibelkreis auf der Arbeit oder in der Schule so einen Bibellesekreis oder so und halte dich lieber fern von allem, was dich irgendwie schmutzig macht von dieser Welt. Und das ist aber eigentlich gar nicht die Botschaft, die Jesus seinen Jüngern gibt, sondern Jesus gibt ihnen den Auftrag und sendet sie wie Schafe unter die Wölfe. Da höre ich nicht die Angst raus, sich schmutzig zu machen, sondern eher den Auftrag, sich schmutzig zu machen. Und die Frage ist, wie kannst du diesen Auftrag umsetzen in deinem Leben? Es ist ja nicht jeder mit den gleichen Gaben geboren. Es ist ja nicht jeder mit den gleichen Fähigkeiten geboren. Nicht jedem fällt es einfach leicht, Leute auf der Straße anzusprechen. Also manche können sehr gut einfach so auf der Straße Leute ansprechen. Ich habe als Kind schon immer irgendwelche Leute einfach angequatscht. Meine Mutter hat irgendwann gesagt, hör auf damit, das ist irgendwie komisch, wenn du einfach irgendwelche Leute ansprichst. Und es war auch vielleicht ein bisschen komisch. Zumindest sind wir immer zu spät zur Schule gekommen, weil wir es mit so vielen Leuten geredet haben. Und andere die kostet es sehr viel Überwindung, irgendjemanden anzusprechen. Andere fühlen sich in großen Gruppen sehr unwohl. Andere sind nach einem Tag in der Stadt beim Einkaufen schon komplett platt und brauchen erstmal einen Tag Ruhe. Und dafür fällt es anderen leichter, Terminkalender einzuhalten zum Beispiel. Oder fällt es anderen leichter, eine Torte zu Hause zu backen. Und deshalb schreibt Paulus an mehreren Stellen im Neuen Testament etwas von Gaben des Heiligen Geistes. Und das finde ich sehr spannend, dass er über die Gaben des Heiligen Geistes spricht, weil er damit letztendlich aufzeigt, dass der Heilige Geist nicht in jedem von uns auf die gleiche Art und Weise wirkt. Und das ist sehr ermutigend und stärkend für uns. Weil wir ja leider oft gewohnt sind in unserer Gesellschaft, dass man mit bestimmten Eigenschaften, dass bestimmte Eigenschaften hoch geschätzt werden, dass man mit bestimmten Eigenschaften weit kommt und mit anderen Eigenschaften eben halt nicht so weit. Also introvertierte Leute haben es in unserer Gesellschaft einfach schwerer. Oder Leute, die vielleicht eher zurückhaltend sind, werden wahrscheinlich eher weniger in Führungspositionen kommen, obwohl sie vielleicht besser dafür geeignet wären. Letztens habe ich wieder gelesen von so einem Unternehmensberater, der hat gesagt, die Menschen, die in Leitungspositionen kommen in Firmen, gerade in großen Firmen, sind oft Leute, die halt High Performer sind, sagt man auf Englisch, also die gute Leistung bringen. Wenn man davon ausgeht, die bringen gute Leistung, die sind gute Leitungskräfte oder gute Führungskräfte. Aber in der Realität ist es oft andersrum. Also er berät die Firmen und sagt, nehmt lieber irgendwie Low Performer und dafür, also er hat gesagt, es gibt quasi High Trust und Low Trust, also wem würdest du deine Kinder zum Beispiel anvertrauen, wenn du mal ins Kino gehen willst? Das ist dann jemand mit High Trust. Und wem würdest du vielleicht nicht mal irgendwie deine Pflanze über den Urlaub anvertrauen? Das ist dann halt Low Trust. Das Problem ist aber, dass in Firmen oft Leute mit Low Trust und High Performance irgendwie die Leitungspositionen bekommen. Das heißt, die sind eigentlich nicht für die Mitarbeiter nicht vertrauenserweckend. Die haben keine gute Fähigkeit, eine Beziehung aufzubauen zu den Mitarbeitern. Aber sie bringen halt auf dem Papier gute Leistung, wenn man das gut nachvollziehen kann und gut messen kann. Und das ist aber in der Praxis, dann in der Büroarbeit oder wo auch immer, in der Gruppenarbeit dann immer schwierig. Weil die Führungskraft natürlich von den Mitarbeitern auch High Performance erwartet, aber die Mitarbeiter haben gar kein Vertrauen zu dieser Person. Und das fand ich interessant, weil Gott es besser weiß als jeder Unternehmensberater. Gott weiß, dass wir alle verschiedene Gaben haben und er setzt uns mit unseren Gaben in diese Welt und will uns so gebrauchen. Und ich will euch ein paar Beispiele nennen von diesen Früchten oder von diesen Gaben des Heiligen Geistes und wie sie in unserer Gemeinde wirken können. Paulus schreibt in 1. Korinther 12, Vers 8 bis 10, eine Gabe des Heiligen Geistes ist zum Beispiel die Glaubenskraft. Klingt erstmal komisch, Glaubenskraft, wir glauben doch alle irgendwie, sonst wären wir ja nicht hier. Aber es gibt so Menschen, und ich möchte jetzt mal beispielhaft eine fiktive Person, wir nennen sie mal Ute, erfinden. Und Ute ist so eine Mitte 50-jährige Frau, die leitet in einer Gemeinde die Jungschar-Gruppe. Und Ute ist vielleicht nicht diejenige, die über jede theologische Frage ins Detail nachgedacht hat. Ute ist auch nicht diejenige, die auf jede Frage eine Antwort hat von den Jungschar-Kindern. Aber Ute hatte schon immer einen unerschütterlichen Glauben. Einen unerschütterlichen Glauben, dass Gott das Gute für uns möchte, dass Gott in jeder Minute unseres Lebens für uns da ist und dass Gott gerade in den tiefen Punkten unseres Lebens uns seine Liebe schenken möchte. Und diesen Glauben, diesen unerschütterlichen Glauben gibt sie an die Kinder weiter. Denn wenn immer was Schlimmes passiert in der Gemeinde oder in der Welt, dann gibt Ute besonders selbstbewusst und besonders stark die Liebe Gottes an die Kinder weiter. Und so lernen sie Vertrauen zu Gott, selbst in den tiefen Punkten ihres Lebens. Eine andere Gabe des Heiligen Geistes ist die prophetische Rede. Vielleicht auch eine Gabe, mit der wir uns manchmal etwas schwer tun. Aber jetzt möchte ich eine andere Person erfinden, sagen wir mal Gerd Anfang 20, Student in einer Gemeinde. Und er ist einer, der immer wieder Missstände benennt. Aber er tut es nicht herzlos, er tut es nicht irgendwie gewaltvoll, sondern er tut es liebevoll und in dem Wunsch, Dinge zu verändern. Er spricht Konflikte an, die seit vielen Jahren in der Gemeinde schwelen. Und er spricht schwierige Beziehungen an. Er spricht auch Schwierigkeiten in der Gemeindeleitung an. Und er spricht sogar Schwierigkeiten in Ehen an. Aber er tut es immer auf liebevolle Art und Weise. Er kommt zu einem Ehepaar und er sagt, hey, ich sehe euch gar nicht, dass ihr mal zusammen, oder ich habe gesehen, ihr seid schon lange nicht mehr zusammen auf ein Date gegangen. Ist bei euch noch alles in Ordnung? Von vielen anderen würde man sich überrumpelt fühlen, würde man sich vor den Kopf gestoßen fühlen, aber Gerd ist irgendwie so ein Typ, man glaubt ihm einfach, er meint es gut. Und man lässt es an sich heran und man lässt sich von ihm irgendwie herausfordern, etwas zu verändern. Und ich würde sagen, Gerd ist ein Prophet. Oder Paulus sagt, es gibt auch die Gabe der Unterscheidung der Geister. Das ist, jetzt vergehen mir langsam die Namen aus, Friedemann, Mitte 80, Teil einer kleinen Gemeinde. Er ist einer, der schon immer irgendwie die Fähigkeit hatte, wahrzunehmen, was ist der Hintergrund von einer Entscheidung? Was ist der Hintergrund von einer zeitaktuellen politischen Entscheidung, aber auch von kleinen Entscheidungen im Dorf oder in Entscheidungen, was die Gemeinde angeht? Er erkennt schnell, was sind die eigentlichen Hintergründe, was sind die eigentlichen Intentionen von Menschen hinter einer großen Veränderung? Geht es wirklich um etwas Gutes oder geht es eigentlich um etwas Selbstsüchtiges? Geht es eigentlich um Bereicherung? Geht es eigentlich darum, irgendwen zu diffamieren? Und Gerd kann in seiner ganz einfachen und trockenen Art dann solche Dinge benennen. Dann gibt es die Gabe der Gastfreundschaft. Elfriede, auch Mitte 80. Sie sagt eigentlich nie was. Sie tut sich schwer, in der Gemeinde überhaupt jemanden zu begrüßen, einfach weil sie so schnell gar nicht verarbeiten kann, wer da alles ist und weil sie auch Sorge hat, dass sie irgendwie den Geburtstag von jemandem vergessen hat. Aber was Elfriede wirklich von Herzen gerne tut, ist, sie backt den leckersten Kuchen und sie kocht gerne Kaffee und sie lädt gerne eine Person zu sich ein. Und immer wenn jemand neu in den Gottesdienst kommt, dann fragt sie diese Person ganz vorsichtig und ganz zurückhaltend, ob die nicht mal zu ihr zum Kaffee kommen möchte. Und dann versorgt sie sie mit 3 verschiedenen Torten. So lange, bis die Person nicht mehr kann. Und Elfriede ist erfüllt vom Heiligen Geist und wird von Gott gebraucht in ihrer Position. Und das sind Beispiele davon, wie Gott uns gebraucht und gebrauchen möchte, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt, um Menschen die Liebe Gottes weiterzugeben mit der Fähigkeit, die wir haben. Und ich möchte euch heute Morgen entlasten von dem Druck, es so machen zu müssen wie irgendwie ein Billy Graham. Wir müssen nicht alle Billy Graham sein. Ja, gut, manche schüttelt es sich sowieso schon bei dem Gedanken an Billy Graham. Aber wir dürfen einfach unsere eigenen Fähigkeiten entdecken und dürfen uns gebrauchen lassen von Gott mit unseren Fähigkeiten. Und die dritte Richtung, die der Heilige Geist einschlägt in diesem Text, ist die herausforderndste, nämlich der Auftrag, Sünden zu vergeben und nicht zu vergeben. Jesus sagt ja zu seinen Jüngern, wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, sind sie ihm vergeben. Und wenn ihr sie jemandem nicht vergebt, sind sie ihm nicht vergeben. Mich hat diese Stelle immer sehr herausgefordert und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum wir an diesen Text nicht denken, wenn wir an Pfingsten denken. Weil ja die Frage ist, was ist es für eine Verantwortung, die Jesus uns hier übergibt? Also will Jesus uns jetzt zu Richtern irgendwie einsetzen? Fordert uns Jesus wirklich heraus, dass wir festlegen, wessen Sünde vergeben wird und wessen nicht? Ich habe mir das dann immer so vorgestellt, mein Bruder hat irgendwie mich geärgert und ich war sauer auf ihn und ich habe ihm das nicht vergeben. Und dann beim jüngsten Gericht wird Gott da sitzen und sagen, naja, David, eigentlich würde ich dich ja gerne in den Himmel aufnehmen, aber leider hat dein Bruder dir eine Sünde nicht vergeben.
Tschüss.
Ja, schade. Und so ist es natürlich nicht. Jedem von uns muss klar sein, dass Gottes Gnade größer ist als unsere Gnade und dass Gott auch seine Vergebung nicht von unserer Vergebung abhängig machen kann. Sonst wäre sie ja wieder eingeschränkt. Aber was meint Jesus damit? Warum gibt Jesus seinen Jüngern diesen Auftrag? Und ich glaube, die Antwort darauf liegt in einer Geschichte, die die meisten von uns irgendwie aus dem Kindergottesdienst kennen, nämlich die Geschichte von dem Mann, der durch das Dach, von dem Gelähmten, der durch das Dach von seinen Freunden runtergelassen wird zu Jesus. Und was tut Jesus? Er heilt diesen Mann nicht zuerst, sondern er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und diese Aussage, die löst bei den Pharisäern einen großen Widerstand aus. Die sagen, das kannst du doch nicht machen, dem die Sünden vergeben. Nur Gott kann doch Sünden vergeben. Und er sagt, was ist einfacher, ihm die Sünden zu vergeben oder zu ihm zu sagen, steh auf und nimm deine Trage und geh weg. Und dann sagt er das auch noch. Aber die Frage ist doch, warum vergibt Jesus ihm zuerst seine Sünden? Hat Jesus ihm wirklich die Sünden vergeben? Oder hat Jesus vielleicht nur gezeigt, den Menschen, die um ihn herum standen, dass Sünde nicht der Grund für seine Gelähmtheit ist? Wollte Jesus vielleicht nur darauf hinweisen, dass Sünde gar nicht das eigentliche Problem ist von diesem Menschen? Oder Sünde unser aller Problem gleichermaßen ist und dass, wenn es um Sünde ginge, wir alle gelähmt sein müssten? Und das finde ich den spannenden Gedanken an diesem Text. Und das ist das, was ich glaube, was Jesus auch hier im Sinn hat. Nämlich, dass es eigentlich darum geht, wie nehmen wir Menschen wahr? Und wie behandeln wir Menschen in der Öffentlichkeit? Bedrängen wir sie immer wieder mit den Sünden ihrer Vergangenheit? Halten wir ihnen immer wieder die Dinge vor, die sie falsch gemacht haben, auch uns gegenüber falsch gemacht haben? Behandeln wir sie lieblos, weil sie uns lieblos behandelt haben? Drücken wir sie runter? Lassen wir sie auch öffentlich nicht mehr zu Wort kommen? Oder lassen wir die Vergebung Gottes, die wir selber erfahren haben in unserem Leben, auch in ihrem Leben wirksam werden? Schaffen wir es, Menschen die Freiheit zu lassen, die Gott uns lässt? Und ich glaube, das ist der Auftrag, den Jesus uns hier gibt. Er sagt, wem ihr die Sünde vergebt, dem ist sie vergeben. Und das ist eine Herausforderung an uns, die Vergebung Gottes, die er in unserem Leben wirksam gemacht hat, auch im Leben von anderen wirksam werden zu lassen, anderen Freiheit zu schenken, anderen die Liebe Gottes weiterzugeben, anderen die Freiheit des Evangeliums spürbar werden zu lassen. Auch wenn es uns vielleicht schwerfällt, auch wenn wir gerne weiter vorhalten würden, auch wenn wir festhalten würden an unserer Rache, an unserer Wut, aber weil wir freigesprochen sind, auch sie frei zu sprechen. Und manchmal vielleicht auch Dinge, die wirklich nicht in Ordnung sind, wo Menschen wirklich an Sünde festhalten, wo sie andere Menschen durch ihre Sünde unterdrücken und leiden lassen, eben als Sünde zu benennen und nicht einfach damit durchkommen zu lassen. Das ist vielleicht die noch größere Herausforderung. Aber ich glaube, es geht nicht letztendlich um die Frage darum, wer in den Himmel kommt und wer nicht, das dürfen wir mitentscheiden. Dich schickt der Himmel, war das Thema von diesem Heft, oder? Ja, stand es da drauf? Bin mir gar nicht sicher, aber von der Bundesratstagung war es auf jeden Fall das Thema. Dich schickt der Himmel ist das Thema. Und die Frage von diesem Heft ist, rechnen wir überhaupt mit Gott in unserem Leben? Und ich glaube, das ist letztendlich auch die Frage von Pfingsten. Rechnen wir damit, dass der Heilige Geist durch andere Menschen in unserem Leben wirkt? Gehen wir morgens aus der Tür und rechnen damit, dass uns heute Gott in einem anderen Menschen begegnet? Rechnen wir damit, dass Gott vielleicht sogar in uns etwas bewirkt, in uns etwas verändert, durch uns etwas verändert? Rechnen wir damit noch? Dich schickt der Himmel. Das ist letztendlich der erleichterte Ausruf, wenn uns jemand begegnet und wir spüren, Gott hat durch diese Person zu uns gesprochen, in uns etwas verändert, in uns gewirkt. Oder denken wir, Gott kann in uns und in unserem Leben nur mit krassen Wundern wirken? Rechnen wir damit, dass Gott nur dann etwas verändert, wenn wirklich sich vor uns ein Meer auftut oder wenn irgendwie ein Blitz vom Himmel fährt? Ich glaube, Pfingsten ist das Fest im Jahr, was uns daran erinnern möchte, genauer hinzuhören, genauer hinzufühlen, unser Herz zu öffnen für das kleine und große Wirken Gottes durch uns, durch andere und in uns und auch in unserer Gemeinde. Amen.